Herzlich willkommen zum KHS-Podcast aus dem Kindleiter-Dixon-Gym in München.
Es gibt ein paar Dinge zu klären. Und ich muss vielleicht eine Aussage von mir revidieren oder beziehungsweise vielleicht nicht revidieren, sondern mal ins richtige Licht rücken. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts. Die Fragen, die wir heute klären, werden sich ums Laufen drehen, denn da gibt es so viel Missverständnisse, auch zu meinen Aussagen. Sollten Menschen wirklich nicht langsamer laufen als 6 Minuten pro Kilometer, also 10 km/h, weil sie sonst einfach kaputt gehen? Das ist ja die Aussage, die der Keindl getätigt hat. Darum wird sich heute ein Teil drehen. Dann, wie sollte man Laufen mit Krafttraining kombinieren? Denn das ist natürlich jetzt gerade ein wichtiger Bestandteil des Everyday Athletes Programms für viele, gerade jetzt, wo es wieder rausgeht und man einfach wieder ein bisschen mehr laufen kann oder draußen es schöner ist zu laufen als im Winter. Sollten Powerlifter wirklich laufen? Denn das hat sich ja durch Hybrid Training auch so ein bisschen fast sowas wie ein Trend entwickelt, dass man einfach sieht, dass viele halt laufen gehen, die Powerlifting machen oder Powerlifter ein bisschen laufen gehen als Cardio-Zusatz quasi. Und da ist ja immer die Frage, ob das wirklich eine gute Lösung ist oder wie man es vielleicht besser machen kann. Den werden wir uns widmen. Dann, was unterscheidet Lauftraining oder die Betrachtung von Laufen als Trainingsmittel für Athleten von dem von der Betrachtungsweise oder dem Einsatz von Ausdauersportlern, also wie Ausdauersportler Lauftraining nutzen und Training mittels Laufen, um ihre Ausdauer zu verbessern. Es gibt also vieles zu besprechen, weil es auch immer wieder jetzt Fragen dazu gab und gerade diese 6 Minuten pro Kilometer Nummer, Mindestgeschwindigkeit und Keindl, du hast gesagt, Intervalle laufen ist besser als Zone 2 laufen. Das möchte ich alles mal so ein bisschen klarstellen. Und eben auch ein bisschen erklären und ins rechte Licht rücken, was ich damit meine. Denn ich glaube, das ist absolut notwendig. Und für alle, die mehr lernen wollen, es wird der Keindl Athletic System Energy System Development Kurs dieses Jahr schon noch kommen. Eventuell, Zeitplan ist eigentlich Anfang Mai gewesen, eventuell wird es eher Mitte, Ende Mai, weil, wie es so oft ist, einfach noch ein paar Projekte, Dinge dazwischen gekommen sind, die das Ganze ein bisschen verzögern. Ein zum Beispiel Everyday Athletes Trainingscamp, das wir am 16.05. machen, auf das ich mich schon sehr freue. Und das nimmt natürlich einfach immer Zeit, die ich dann auch brauche zum Aufnehmen vom Kurs. Also der Kursinhalt ist eigentlich schon fertig. Jetzt muss man es noch produzieren und dauert ja auch eine ganze Weile. Also wer seine Ausdauertrainingsfähigkeiten verbessern will, das Training planen für Ausdauer, der sollte den Energy System Development Kurs dann auf jeden Fall im Auge haben. Wer nicht verpassen möchte den Launch, kann sich auf der Homepage in den Newsletter eintragen. Ich garantiere auch, ich spam euch nicht voll. Ich glaube, ich bin der Newsletter, der am wenigsten Infos raushaut, die nicht bezogen sind auf irgendwelche konkreten Daten oder irgendwas. Also da kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ihr nicht zugespammt werdet. Jetzt kommen wir aber zu einer meiner Aussagen, die ich nicht revidieren möchte, aber die ich besser erklären möchte. Man soll nicht langsamer laufen als 6 Minuten pro Kilometer, also 10 km/h. Was habe ich genau damit gemeint und warum sage ich sowas? Was ich damit gemeint habe, ist, es gibt eine Mindestgeschwindigkeit, die man laufen sollte, damit man eine gute Lauftechnik hat. Und die 6er Pace, also 10 km/h, 6 Minuten pro Kilometer, das habe ich dann einfach mal in einer Folge gesagt. Ich glaube, ich habe es auch dann noch ein paar Mal wiederholt, einfach weil die Leute natürlich, also ein paar Zuhörer haben oder ein paar Follower haben gefragt, was ist denn genau dieses Pace? Und dann habe ich das mal als Benchmark rausgehauen. Das hat auch seine Wurzeln tatsächlich schon in meiner Zeit, als ich noch in der Reha gearbeitet habe und wir dann natürlich viele Kniepatienten hatten. Wir waren relativ gut spezialisiert auf vorderes Kreuzband und eben Sportverletzungen im Bereich vom Knie. Und wenn man dann die Leute wieder dazu gebracht hat, quasi Return to Sport oder eben Return to Running in dem Fall wieder aufs Laufen zu bringen, dann konnte man ganz gut sehen auf dem Laufband, dass die Lauftechnik sich eben nicht von der Laufgeschwindigkeit trennen lässt. Also man kann sagen, bei 7 Kilometern kann man, also 7 km/h kann man eigentlich noch sehr, sehr, sehr zügig gehen. Und dann kann man anfangen zu joggen und dann ändert sich der Laufstil. Und bei 10 sah das dann schon eher immer nach Laufen aus. Um das ganze Thema mal ein bisschen genauer zu betrachten und auch auf Technik einzugehen, müssen wir uns natürlich dem widmen, was Laufgeschwindigkeit wirklich ausmacht. Und das werden wir jetzt mal ein bisschen durchgehen. Und ich bin mir sicher, dass ihr dann besser verstehen werdet, was ich genau damit meine und wie man das im eigenen Training auch umsetzen kann. Wenn wir uns Laufgeschwindigkeit anschauen, dann können wir uns erstmal überlegen, okay, woraus setzt sie sich zusammen? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das oft von Laufcoaches so gecoacht wird oder weil Änderungen da ein bisschen ansetzen. Und zwar haben wir einmal Stride Rate, also Schrittfrequenz, und wir haben Schrittlänge. Und wenn wir uns, also diese beiden Faktoren, die setzen sich quasi zusammen und bestimmen die Laufgeschwindigkeit. Man kann die gleiche Laufgeschwindigkeit mit unterschiedlicher Schrittfrequenz und unterschiedlicher Schrittlänge erreichen. Die Schrittlänge ist nicht so sehr, wie man vielleicht meinen mag, wie weit man den Fuß nach vorne setzt, also wie weit man den Schritt nach vorne rausmacht, sondern vielmehr ein Resultat der Kraft, die man auf den Boden überträgt, während man Bodenkontakt hat, also während der Standphase und der folgenden Flugphase. Also man hat ja einen Sprung beim Laufen quasi, man hat Bodenkontakt, dann fliegt man ein bisschen und das macht die Schrittlänge aus. Und wenn wir uns die Bodenkontaktzeiten anschauen, dann kann man eben sagen, okay, wenn wir in dem Bereich liegen von, und bei solchen Zeitangaben ist es natürlich auch immer sehr relativ, aber man kann sagen, 250 bis 300 Millisekunden ist in so einem Bereich, in dem man noch einen Dehnungsverkürzungszyklus hat. Und dieser Dehnungsverkürzungszyklus ist relativ entscheidend dafür, wie unsere Laufökonomie zum Beispiel ist. Laufökonomie bedeutet natürlich auch, wie viel Laufgeschwindigkeit, wie viel Leistung, also in Watt kann man das ja auch messen oder dann in Kilojoule, wie viel Leistung wir produzieren, wie viel mechanische Leistung, wie viel Vortrieb in Relation zu der Energie, die wir in die Bewegung investieren. Und je elastischer wir laufen, desto energieeffizienter können wir laufen. Das liegt ganz einfach daran, dass man weniger konzentrisch quasi, das ist jetzt sehr vereinfacht, also nagelt mich nicht darauf fest, dass das so vereinfacht ist und deshalb quasi könnte man sagen, es sind ein paar Dinge falsch, aber grundsätzlich kann man sagen, man arbeitet weniger konzentrisch, man arbeitet mehr isometrisch, man arbeitet mehr über Energie, die in den Sehnen und serienelastischen Elementen und sowas gespeichert wird und wieder abgegeben. Diese elastische Arbeit ist ja auch immer ein Teil dessen, was Laufen von Gehen unterscheidet. Beim Gehen sind die Zeitfenster, die wir auf dem Boden verbringen, sehr lang. Wir haben sehr wenige Anteile an wirklich elastischer Arbeit und dementsprechend einfach mehr konzentrische Muskelaktivität, die auch mehr Kalorien verbraucht, in Relation zur gleichen Geschwindigkeit. Wenn wir uns zum Beispiel im Tierreich anschauen, wie Tiere laufen, dann ist es auch so, dass wir hier sehen können, dass Tiere sehr viel elastisch arbeiten beim Laufen, also sehr viel kurze Bodenkontakte haben. Ich muss auch immer dran denken, bei meinem Hund, der jetzt nicht wahnsinnig der kann schon sehr schnell sein, aber einen Großteil der Zeit verbringt er ja nicht so schnell. Und wenn der trabt oder ein Pferd trabt, dann sieht man dieses Tippeln. Dieses Tippeln ist die Bewegung der Beine quasi, die elastisch mit kurzem Bodenkontakt arbeitet, während man aber nicht sieht, dass die gleiche Amplitude auf den Körper übergeht. Also man hüpft nicht nach oben und unten. Und wenn man das vergleicht mit vielen langsamen Joggern, dann sieht man, dass der Unterschied ist, die haben quasi viel auf Abbewegung vom ganzen Körper, aber trotzdem längere Bodenkontakte am Boden, also längere Kontakte mit dem Fuß auf dem Boden. Und das führt zu einer weniger effizienten Arbeit. Kostet einfach mehr Energie. Und das ist jetzt mal so ein Punkt, also die Energie, die wir durch elastische Arbeit, durch Dehnungsverkürzungszyklus zur Verfügung stellen, die wichtig ist fürs Laufen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das ist ein Tipp, der eben dann oft gegeben wird, Top-Marathonläufer oder Superläufer generell laufen eine hohe Frequenz, laufen 160, 170 Steps per Minute, also eher so um die 170 rum. Und dann wird gesagt, okay, man muss mit der Frequenz dahin kommen. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber gleichzeitig muss man auch sehen, wie man dahin kommt. Denn wenn wir die Frequenz erhöhen und die Geschwindigkeit gleich halten, dann verringern wir die Amplitude, also das Bewegungsausmaß unserer Beine. Und das führt dazu, dass wir weniger Entspannung haben zwischen den Schritten. Das bedeutet einfach, man macht einen Bodenkontakt, steht, in der Standphase ist ja die Muskulatur auch angespannt, dann entlastet man sie wieder und hat gleich wieder Kontakt. Das hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, zum einen, wie die Stoffwechselbelastung ist, also eben in der Muskulatur, und zum anderen natürlich auch, wie die Belastung über den vollen Bewegungsradius ist. Das bedeutet, wenn ich so laufe mit einer geringeren Amplitude, dann habe ich immer wieder, wenn wir es mit Krafttraining vergleichen würden, sehr viele Wiederholungen in einer kurzen Zeit mit einem niedrigen Gewicht, immer in einem Bereich, in quasi einem kleinen Bewegungsradius, in einem kleinen Bewegungsbereich. Und das bedeutet natürlich, es führt relativ schnell dazu, dass man einfach einen hohen Muskeltonus hat, dass die Muskulatur fester wird. Das ist natürlich ein schwierig zu navigierendes Feld, weil wenn ich jetzt von festeren Muskeln rede, dann kann man wieder sagen, ja, die sind ja nicht fester. Das, was man fühlt, ist, dass die Muskeln einfach fester sind, dass man mehr Verspannungen hat und dass das Bedürfnis, sich zu dehnen, ansteigt. Wenn wir hingegen mit einem höheren Tempo laufen, dann ist das Laufen gekennzeichnet von einer größeren Amplitude. Wir haben mehr Bewegung in der Hüfte. Der Oberschenkel geht weiter nach vorne und er geht ganz in die Hüftstreckung. Oder relativ ganz in die Hüftstreckung. Man hat mehr Bewegung im Knie und mehr Bewegung, mehr Rotation im Oberkörper. Also man hat generell einfach mehr Amplitude in der Bewegung. Und das, was uns natürlich ganz gut tut, diese wechselseitige Bewegung, wir schränken unsere Beweglichkeit nicht so ein, wir bauen nicht so einen hohen Tonus auf. Und all diese Komponenten, die Laufgeschwindigkeit eben mit beeinflusst, sind biomechanische Faktoren. Die haben nicht direkt was mit der Stoffwechselbelastung zu tun. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Zone 2 trainieren, dann ist das eine Überlegung, wir wollen eine Stoffwechselbelastung kreieren. Und diese Stoffwechselbelastung assoziieren wir mit einer Anpassung der Ausdauer. Und das ist natürlich auch richtig. Wir müssen dann eben nur berücksichtigen, dass diese Anpassung des Stoffwechsels, also diese Zone-2-Belastung, dieses Training des aeroben Stoffwechsels, dass das durchaus auch etwas zu tun hat mit der mechanischen Belastung, die wir reinbringen. Und da unterscheidet sich eben Laufen sehr stark von Dingen wie Fahrradfahren, Ergometertraining, solchen Sachen, weil hier die biomechanische Belastung nicht in diesem Maße ansteigt oder relevant ist für diese Betrachtung. Und wenn wir natürlich jetzt, wenn ich sage, ein 6-Minuten-Pace, dann ist das komplett random, weil die optimale Geschwindigkeit für deinen Laufstil wäre natürlich abhängig von deiner Größe, von deiner Beinlänge und von mehreren Faktoren, die quasi individuell zu betrachten sind. Aber wir können natürlich, man muss sich ja irgendwo annähern, man muss sich mitteln. Ich bin für einen Mann wahrscheinlich durchschnittsgroß und habe eine relativ gewöhnliche Hebelverteilung, würde ich mal sagen. Dementsprechend ist das halt ein Richtwert, den ich mal so gewählt habe. Der viel bessere Key oder die viel bessere Überlegung ist, es muss nach Laufen aussehen. Und wenn du dir nicht sicher bist, welches Tempo bei dir nach Laufen aussieht, dann kannst du dich mal filmen und dir das Ganze anschauen. Und wenn du dann das Gefühl hast, ja okay, das schaut nicht nach Laufen aus, sondern nach Joggen oder nach dem, was man so im Park oft sieht, dass die Leute irgendwie in einem Tempo sich fortbewegen, wo man sich denkt, das kann ich eigentlich auch noch schnell gehen, das gleiche Tempo, dann ist das einfach ein bisschen zu langsam. Denn wenn du das gleiche Tempo im Gehen bewältigen kannst, mit sehr zügigem Gehen, dann hast du das Problem, dass das Laufen einfach quasi in nicht vertretbarem Maß die vertikale Komponente mit reinbringt. Das bedeutet, man, um diese Flugphase zu haben, denn beim Laufen hast du eben nicht beide Füße auf dem Boden, beim Gehen schon, also nicht gleichzeitig. Um diese Flugphase zu generieren, hat man mehr Auf-Ab-Bewegung. Mehr Auf-Ab-Bewegung führt zum einen dazu, dass man natürlich mehr Impact hat. Denn man darf ja nicht vergessen, die Belastung beim Laufen entsteht ja primär auch durch die Gravitation, also durch die Beschleunigung zum Boden hin. Und da ist natürlich die Fallhöhe entscheidend, also dein vertikaler Hub quasi. Und dann kommt eben dazu, dass wenn wir dann noch die Amplitude in der Hüfte weniger ausgeprägt haben, weil wir das Bein gar nicht so weit nach vorne heben können, um es dann wieder Richtung Boden zu beschleunigen, um in eine aktive Standphase zu gehen, dann hat das sehr viele Auswirkungen darauf, wie schlecht wir mit der Hüfte stabilisieren, also mit dem das Becken stabilisieren, um den Schwerpunkt über dem Fuß zu managen. Und das ist natürlich wichtig, weil wir haben ja eine Standphase, in der der Schwerpunkt über dem Fuß ist. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir mehr Anteil der quasi Kniebeugung, Kniestreckung und meistens auch der Sprunggelenksbeugung und Streckung, gerade wenn man dann noch versucht, auf dem Vorfuß zu laufen. Also den Fuß nach unten gestreckt aufzusetzen, um ein bisschen zu federn. Das nimmt, dieses Federn ist nicht elastische Arbeit, sondern primär muskuläre Arbeit. Und das führt auch nachweislich zu mehr Überlastungserscheinungen im Bereich der Patellasehne und der Achillessehne. Also relativ typische Laufüberlastungen. Während natürlich die schlechte Standbeinphase in der Hüfte eher dazu führt, dass man ein Absinken der Spielbeinhüfte hat und ein Ansteigen. Und dann kriegt man so typische Probleme am Tensor Fascia Later oder Gluteus Medius, also oben an der Hüfte, Runner's Hip oder dann auch durch quasi den weiteren Verlauf nach unten, Runner's Knee, so einen schnappenden Traktus. Also alle Traktusprobleme, die dann beim Laufen entstehen, sollte man immer checken, wie die Standbeinphase ist. Und so hängt das eben zusammen. Und wenn man dann versucht, Zone 2 zu laufen, und das war ja so der Ausgang meiner Aussage, Zone 2 zu laufen mit einem sehr langsamen Pace, damit man die Herzfrequenz in diesem Bereich hat, dann nimmt man einfach in Kauf, dass man sich eine schlechte Mechanik angewöhnt, aufgrund der veränderten Biomechanik, die ich gerade geschildert habe, um einfach seine Stoffwechselanpassung zu erreichen. Wobei die Stoffwechselanpassung ja generell ist. Die ist nicht, das ist kein Lauftempo, das du entwickeln willst, sondern du willst einfach nur deinen aeroben Stoffwechsel trainieren. Und wenn die einzige Überlegung ist, deinen aeroben Stoffwechsel zu trainieren über Zone 2 Training, dann kann man das ja dann auch klüger machen, indem man das macht auf einem Ergometer, wo man keine biomechanischen Nachteile hat. Und beim Laufen eben beachtet, dass die Biomechanik so einen wichtigen Faktor spielt und dann eben Intervalle läuft oder Dinge, die Distanzen läuft, die es einem erlauben, schneller zu laufen. Denn schnelleres Laufen fördert einfach eine größere Amplitude, kürzere Bodenkontaktzeit, besseres Verhältnis aus Schrittlänge und Schrittfrequenz und somit einfach ein biomechanisch saubereres Laufen. Und man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen, auch als einen Kampf zwischen Kondition und Kraft. Weil wenn du zu wenig Luft hast, um ein Tempo zu laufen, dann ist deine Kondition zu niedrig, deine Ausdauerfähigkeit. Also Kondition wäre die Ausdauerfähigkeit in diesem Kontext. Und wenn du einfach das Tempo nicht laufen kannst, gar nicht, weil dir die Luft fehlt, dann ist natürlich ein Problem der Kraft, der spezifischen Kraft, also der Geschwindigkeit, die du erreichen kannst für das Tempo. Und bei Intervallen hat man halt die Möglichkeit, Geschwindigkeit zu entwickeln und die Ausdauer quasi auf dem Rücken der Geschwindigkeit zu entwickeln. Also man versucht es nicht andersrum. Und das ist, hat halt diesen Vorteil der weniger biomechanischen Problematik. Und dann gab es das Argument von einer werten Zuschauerin. Und ich muss dazu sagen, diese Kommentare schätze ich sehr, weil ich mag den Austausch, weil man hat bei den letzten Videos wirklich gesehen, wie viel guter Austausch da zustande kam. Und es freut mich wahnsinnig, wenn ich hier auch irgendwie zum Denken anrege und dementsprechend also auch, wenn man quasi nochmal nachfragt und sagt, okay, erklär doch nochmal deinen Standpunkt dazu, ich sehe das anders, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Und da kam der Punkt, Laufen wäre ja eine menschliche Bewegung oder Fortbewegung ist ja immer eine Möglichkeit des Menschen, eine Bewegung zu gestalten. Und es ist ja nicht logisch, dass der Mensch quasi eine Bewegungsform wählt, die nicht natürlich ist oder dementsprechend nicht optimal gelöst werden kann. Und da gebe ich vollkommen recht. Also grundsätzlich ist Laufen immer eine menschliche Bewegung und auch immer eine dementsprechend physiologische Belastung. Aber man muss sich ja immer fragen, und das ist eben so ein Punkt bei diesen Sachen, natürliche Bewegung. Ich bin jetzt 42, bin ich bis 42 durchgehend gelaufen und habe quasi auch meine Ausdauer dementsprechend immer meinem Leistungsstand angepasst oder habe ich das nicht gemacht? Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann muss man natürlich sehen, dass sich dadurch ein Disconnect entwickeln kann zwischen meiner biomechanischen Fähigkeit, meiner Ausrichtung, wie angepasst ich daran bin und meiner konditionellen Fähigkeit, diese Bewegung zu leisten. Und das sieht man natürlich, wenn man Kinder sieht oder dann auch Kinder und vielleicht so Anfang Jugendliche, so 10, 12, 13-jährige Jungs und Mädels, die quasi nie aufgehört haben, sich zu bewegen und einfach sich entwickeln und der Organismus entwickelt sich, die konditionellen Fähigkeiten entwickeln sich. Wenn man die laufen sieht, sieht man eigentlich immer alles. Man sieht, dass sie elastisch laufen, man sieht, dass sie gute Amplituden wählen. Also es ist einfach da sieht man quasi, wie der Mensch dafür ausgerichtet ist, gut zu laufen. Wenn diese Kinder dann nicht aufhören, Sport zu machen oder andere Faktoren wie Verletzungen oder Übergewicht mit einer Rolle spielen, dann würde ich absolut zustimmen. Dann findet man immer die richtige Lösung. Was aber auch daran liegt, dass die Kondition sich dann mitentwickelt. Und zwar so mitentwickelt, dass diese Menschen, die sich immer bewegt haben und die immer gelaufen sind, dann auch die Kondition haben, mit einem guten Tempo Zone 2 zu laufen, aerob. Das ist nämlich eine weitere logische Konsequenz des Ganzen, weil der aerobe Stoffwechsel ja der ist, der uns quasi ermöglicht, lange Energie bereitzustellen. Und das ist eine gute Lösung dann für das Laufen. Und das bedeutet, der muss sich mitentwickeln, wenn der Körper sich optimal anpasst. Und wenn wir eben Phasen haben, in denen wir nicht laufen und dann nach 10 Jahren sagen, jetzt fangen wir zu laufen an, dann müssen wir auch der Realität ins Auge schauen, dass diese 10 Jahre Pause keine natürliche Erscheinung waren. Und das führt dann eben dazu, dass man dann das Laufen ein bisschen anders betrachten sollte, meiner Meinung nach. Und dass dann auch Überlastungserscheinungen so häufig sind, weil die kommen ja nicht einfach nur, weil man die Belastung so hoch fährt, sondern weil die Belastung nicht toleriert werden kann strukturell. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie man die Bewegungen eben qualitativ, also biomechanisch löst. Das war jetzt die wahrscheinlich technische Einführung, die mich 30% der Zuhörerschaft gekostet hat, weil alle sagen, das war viel zu kompliziert. Aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen, denn das ist wichtig, wenn man sich mit Laufen beschäftigt, um alles so ein bisschen betrachten zu können und zu sehen, okay, warum ist Zone 2 vielleicht gut, warum vielleicht auch nicht gut, wieso machen Intervalle Sinn, wieso macht eigentlich jeder Intervalle, warum gibt es diese typischen Laufeinteilungen aus langer Lauf, extensiv aerob, Pace laufen, also in Zielgeschwindigkeit und dann noch Intervallen, die einfach auch eine höhere Geschwindigkeit haben, weil man eben physiologische und biomechanische Komponenten vereinen muss. Und wenn wir dann weiterkommen zu physiologischen und biomechanischen Komponenten und uns mit Laufen und Krafttraining beschäftigen, dann wird es ein bisschen einfacher. Dann ist immer die Frage als erstes, die man sich stellen sollte, was ist die Prio? Was ist deine Priorität?
Ja. Du hast hohe Ansprüche an dich als Coach und möchtest deine Trainingsplanung immer weiter verbessern. Dabei reichen dir die pauschalen Antworten einfach nicht mehr aus. Dann bist du richtig beim KS-Trainingsplanungskurs, denn hier geht es darum, wie man Training wirklich strukturiert plant, individuell die richtigen Progressionen wählt, die richtigen Übungen auswählt und ein System schafft, mit dem man schneller und effektiver und besser arbeiten kann.
So. Nachdem meine Kamera abgestürzt war und jetzt wieder alles stimmt, kommen wir zurück zu den Prioritäten. Es ist eine Frage der Priorität. Was ist dir wichtiger? Und ich habe dazu ein Video gemacht, wo ich das anhand der Splits so ein bisschen erklärt habe oder auch erklärt habe, wie das eine Rolle spielt, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie man sein Training eben in der Woche aufteilt, also welchen Split man wählt. Und man muss immer eine Priorität setzen, was ein bisschen wichtiger ist als Lauf. Ist es das Laufen oder ist es das Krafttraining? Denn danach richtet sich zum Beispiel, ob du dir überlegst, das Lauftraining vor dem Krafttraining zu machen, würde dafür sorgen, dass du mit frischen Beinen läufst quasi und ohne schon Energie verbraucht zu haben. Aber gleichzeitig natürlich kommst du dann ein bisschen müder ins Krafttraining, kannst nicht die gleichen Gewichte bewegen. Es gibt sehr viele Faktoren, die dann wiederum dafür wichtig sind oder entscheidend sind, um zu sehen, wie effektiv dein Krafttraining dann noch ist. Es kann sehr effektiv dann noch sein, direkt nach dem Laufen sogar. Wichtig ist einfach nur, dass man sich das so ein bisschen überlegt. Man kann nicht beides gleich machen. Man muss eben sehen, dass es immer ein bisschen Einfluss hat. Das Gleichste, wie man es machen kann, es gibt keine Steigerung von gleich, ich weiß, aber die Variante, die beides am gleichmäßigsten entwickeln würde oder auch beides natürlich dementsprechend am gleichmäßigsten einschränkt, ist, wenn du relativ gleiche Abstände hast zwischen Laufen und Krafttraining, und das wäre Laufen in der Früh, Krafttraining am Abend oder andersrum, weil man natürlich dann immer so ein 10-12 Stunden Fenster dazwischen hat, um sich zu regenerieren. Und das ist natürlich eine gute Lösung, kostet einfach Zeit. Also muss man halt auch schaffen, dass man am Tag 2 Einheiten absolvieren kann mit einem entsprechenden Zeitfenster. Natürlich gehen auch Zeitfenster, die drunter sind, schon relativ gut. Wenn wir jetzt uns einfach mal drum kümmern, wie sollte das Krafttraining ausschauen, wenn du läufst und was kann man damit einbauen oder was sollte man berücksichtigen, damit es das Laufen zum einen besser macht und einen auch ein bisschen besser vorbereitet aufs Laufen und trotzdem die Vorteile des Krafttrainings hat, dann ist der erste Punkt, man sollte Sprünge mit einbauen. Und Sprünge sind natürlich jetzt nicht unbedingt das klassischste Krafttraining, aber sie sind eine Form des Krafttrainings, denn wir produzieren, wir applizieren Kraft auf den Boden, wir arbeiten über unsere Muskulatur damit Kraft zu produzieren, die wir dann in Vortrieb oder in Bewegung einer Masse übertragen. Das machen wir bei Langhanteln und Kurzhanteln auch. Wir produzieren Kraft mit unserem Körper, die wir dann in eine Bewegung umsetzen. Sprünge würde ich erstmal rein generell einbauen. Und hier ist nur ein Punkt, der zu berücksichtigen ist, wenn man sich mit Sprüngen beschäftigt oder überlegt, wie man Sprünge mit ins Training einbauen könnte, dann sollte man sich immer vor Augen führen, dass man bei Boxjumps den Vorteil hat, dass man die Landung rausnimmt, also die Belastung rausnimmt, aber gleichzeitig arbeitet man nicht wirklich elastisch. Man hat immer einen Sprung, Single Repetition Jumps quasi, einen Sprung, man steigt runter, springt den nächsten Sprung. Das bedeutet, wir trainieren nicht unseren Dehnungsverkürzungszyklus in dem Maß und er ist natürlich, der Dehnungsverkürzungszyklus ist natürlich eigentlich wichtig fürs Laufen. Also sollten wir auch Sprünge einbauen, die einen Dehnungsverkürzungszyklus haben. Das können beidbeinige Sprünge, einbeinige Sprünge nach vorne sein, nach oben. Da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Aber diese Sprünge sollte man schon mal einbauen. Und dann kann man natürlich Rudiment-Hops einbauen oder Sprünge, die locker sind. Also man versucht hier eher elastisch, locker zu arbeiten, kann sehr gut auch ohne Schuhe arbeiten, um die Waden, Achillessehne und Füße vorzubereiten auf mehr Belastung beim Laufen. Und das bringt mich auch so zum zweiten Punkt. Ein Teil, den ich auf jeden Fall im Krafttraining involvieren würde, wäre Training für Füße und für die Wade. Und wenn ich jetzt für die Wade rede, dann kann man Wade und Schienbein dazu nehmen. Und hier gibt es natürlich die klassischen isolierten Trainingsübungen wie Wadenheben im Stehen, Wadenheben im Sitzen, Bent Knee Calf Raise, also einfach in tiefer Hocke ein Wadenheben durchzuführen. Und beim Wadenheben ist nur ein Tipp, den ich mal mitgeben möchte, macht es ohne Schuhe und schaut, dass ihr immer auf Großzehenballen und Kleinzehenballen den Druck haltet. Also nicht zu sehr, ich sage jetzt einfach mal, nach innen kippt beim Runtergehen und nach oben kippt beim Hochgehen. Nicht, dass das eine unnatürliche oder schlechte Bewegung wäre, aber für viele ist es relativ hilfreich, wenn man versucht, mit der Ferse eine stabile Position zu haben und sich über den Fuß hochzuziehen, und zwar primär über den Großzehenballen und Kleinzehenballen. Ihr werdet merken, wie die Fußmuskulatur gut arbeitet, wie sie über eine große Länge arbeiten kann und wie das hilft, den Fuß vorzubereiten, auch auf Belastungen, die man dann eben während dem Laufen hat. Hier muss man so ein bisschen größer unterscheiden quasi. Wenn man die Fußmuskulatur trainiert, und ich würde nicht dahin gehen, die Fußmuskulatur mit so typischen Greifübungen oder sowas zu trainieren, weil das aus mehreren Gründen nicht unbedingt viel Übertrag hat. Wir wollen einerseits die Fußmuskulatur stärken. Das können wir über einbeinige Sachen machen, bei denen wir ohne Schuhe arbeiten und drauf schauen, eben die Dreipunktbelastung zu halten oder eben diese Wadenhebe-Varianten. Wir können gleichzeitig natürlich das Ganze bei einbeinigen Übungen haben, wo wir zum Beispiel wie bei Walking Lunges so eine Standphase durcharbeiten. Und wir können dann eben Laufdrills, bei denen wir locker elastisch arbeiten über den Fuß, schon quasi so Low-Impact-Plyos haben, bei denen wir den Fuß auch darauf vorbereiten und auch die Fußmuskulatur eben in diesem elastischen Kontext zu arbeiten, wo man eben locker bounced. Und das ist ein wichtiger Punkt, wann immer wir über Stiffness reden oder darüber, dass man locker bouncen kann oder überhaupt bouncen kann. Da geht es nicht darum, Stiffness bedeutet nicht, dass man sich versteift, dass man einfach komplett anspannt und versucht, das Knie durchzustrecken, damit der Fuß irgendwie federn muss. Das ist nicht Stiffness, das Verkrampfen. Stiffness ist immer eine quasi so locker wie möglich bouncen, ohne viel Anstrengung zu generieren. Das ist so die Vorstellung, mit der ich vielleicht arbeiten würde. Und wenn wir uns dann um den Fuß gekümmert haben, dann kommt natürlich noch ein Punkt dazu, die Standbeinphase. Ich habe es vorher schon angesprochen im Bezug auf die Biomechanik beim Laufen und wie die Hüfte in der Standbeinphase natürlich auch arbeiten sollte. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den man mit diesen ganzen A-Drills, also A-March, A-Skip, A-Run, Reflex-A, mit dem ein Punkt, den man da trainiert, ist, je nachdem, wie man es nennen will, Hip-High, Hip-Drop oder Hip-Lock-Position. Es ist einfach eine Position, in der man eine aktive Hüftmuskulatur auf der Standbeinseite haben will, um zu verhindern, dass die Spielbeinseite, also da, wo das Bein in der Luft ist, absinkt oder zu sehr absinkt. Und das hilft dann wiederum, den Schwerpunkt über dem Fuß in einer guten Position zu halten. Und das ist natürlich ultimativ wichtig. Übungen oder ganz einfache Übungen, die man dafür wählen kann, sind alle Lunges. Und deshalb mag ich Lunges eben sehr. Wenn man darauf achtet, und das würde ich bei jedem Lunge immer machen, dass man möglichst im Einbeinstand beginnt. Und zwar im Einbeinstand in einer Position, in der das Spielbein gestreckt ist und trotzdem nicht den Boden berührt. Das ist ein großer Key, weil viele versuchen, das Knie einfach nach vorne anzuziehen und das führt zu einer ganzen Reihe an Fehlern meistens. Also versucht mal einfach im Einbeinstand zu starten und das Spielbein gestreckt zu halten und dann den Schritt nach hinten machen und wieder in diese Position zurückzukehren. Dann hat man schon sehr gute Arbeit für die Standbeinphase oder die Standbeinstabilisation in der Standphase im Laufen. Und dann kann man natürlich mehrere Dinge machen wie eben typische Power Drills, also A-Skips, A-Marches, A-Runs, die einem helfen, gerade wenn man dann noch Gewicht in Front halte oder Überkopf dazu nimmt, hat auch so ein paar Auswirkungen, die weit über das Gewicht hinausgehen, sondern eher koordinativer Natur sind. Das hilft natürlich auch schon wieder hier an der Hüfte zu arbeiten. Dazu kommen definitiv auch Sachen für die Hüftstreckung, die ich primär priorisieren würde. Also ich würde sehr viel Hingen einbauen. Warum? Weil dein Po im Prinzip die Streckung aus der Hüfte sollte zu einem großen Teil aus deinem Hintern gemacht werden. Morris Green hat mal nach so einem 100-Meter-Lauf, also Morris Green war früher mal ein Top-Sprinter, in die Kamera geschaut, hat auf seinen Hintern geklatscht und hat gesagt, this is the engine. Und da ist schon auch was dran. Also der Hintern sollte schon arbeiten, dein Po, und in die Hüftstreckung eben arbeiten. Das hat auch damit zu tun, dass er eben viele dieser rotatorischen Komponenten und dieser Beckenstabilisationskomponenten mitregelt. Und dafür kann man ganz einfache Hüftstreckungsübungen nehmen, Hinge-Muster eben priorisieren, von Staggered Stance-Varianten über Single-Leg-RDLs, über Straight-Leg-Hip-Thrusts, Single-Leg-Hip-Thrusts. Reverse Hyper einbeinig ist eine Top-Variante, wenn man sie sauber macht und nicht einleitet über die Streckung der Lendenwirbelsäule. Also wenn man nicht erst ins Hohlkreuz geht, sondern wenn man versucht, wirklich den Po als erstes anzuschmeißen und quasi das Bein nach hinten und dann oben zu strecken. Und dann eben Lunge-Varianten, bei denen man Reverse Lunges ein bisschen priorisiert vielleicht. Das sind Übungen, die man auf jeden Fall im Programm haben sollte, wenn man läuft und Krafttraining macht. Natürlich auch beidbeinige Varianten möglich, aber einbeinige Varianten haben eben mehr von dieser Beckenstabilisationskomponente und managen den Schwerpunkt eben von Haus aus eigentlich eher über dem Standbein. Und das sind Dinge, die dann einfach einen großen Carryover natürlich haben zum Laufen. Und ein Kabelpunkt quasi, ein Punkt, mit dem ich ein bisschen vorsichtig wäre, wäre einfach, wenn wir Beintraining für Hypertrophie ausführen und hier darauf setzen, dass wir mit hoher muskulärer Ermüdung arbeiten, dann ist das kein großes Problem. Also ich meine hier REA 1 und 0, dann ist das per se natürlich kein Problem, geht. Es führt einfach sehr schnell natürlich über auch Muskelkater, aber auch ohne, dazu, dass man einen hohen Spannungsanstieg nach dem Krafttraining hat und diese Spannungsresiduale, also dieser erhöhte Tonus, den man hinterher hat, den muss man halt ein bisschen managen fürs Laufen, weil wenn man dann einfach immer nur beim Laufen quasi in diese Spannung reingeht und dann gerade, wie ich es vorher erklärt habe, mit einer geringeren Amplitude läuft, dann kann das halt sehr schnell dazu führen, dass einfach man so diese typischen muskulär generierten Probleme bekommt an der Quadrizepssehne, Patellasehne oder eben auch an der Wade. Und da ist es ganz einfach meistens geholfen, wenn man tatsächlich sich ein bisschen dehnt, wenn man also passives Stretching, um den Tonus zu normalisieren, es ändert nichts an der Länge. Es sorgt einfach dafür, dass die Spannung erstmal wieder ein bisschen rausgeht. Die wird nach dem Laufen natürlich wieder höher sein, ist auch kein Problem. Es geht einfach darum, so eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Und Gleiches gilt natürlich auch für Massageguns, geht mit denen auch. Man kann auch Formroller benutzen, um so ein bisschen die Muskulatur weich zu rollen. Generell würde ich das leichte Stretching durchführen und würde das progressiv machen. Also in der Position anfangen, die kein hoher Stretch ist. Da geht es nicht darum, irgendwie maximal reinzuziehen, sondern nur ganz locker und dann versuchen, das immer so ein bisschen zu steigern, so in 30 Sekunden Schritten vielleicht so oder 20 Sekunden Schritten, dass man eine Minute dehnt pro Seite und quasi einfach nur locker reingeht, sodass man eigentlich immer das Gefühl hat, man ist in einer Position, die man halt hält, locker entspannt atmen kann und man merkt, wie der Muskel locker lässt, weil das ist das Einzige, was man ja will. Und das führt mich auch zum letzten Punkt, und das ist so ein bisschen eine Laufprep, die man immer machen sollte, also Dinge, die man vor dem Laufen durchaus einbauen sollte. Und um es sehr einfach zu halten, würde ich sagen, man sollte sich vorher bewegen über ein bisschen größere Ranges. Das kann sein, dass du einfach vor dem Loslaufen mal 15 Meter Walking Lunges machst, bei denen du wirklich tief gehst und versuchst, die hintere Hüfte zu strecken und vorne das Knie ein bisschen vorzuschieben, dass du Verschiebungen der Beckenschaufeln zueinander hast, die Muskeln mal über eine größere Länge arbeiten können und dann vielleicht noch ein paar Side Lunges, und dann kannst du auch schon locker loslaufen. Und eine weitere Sache, die durchaus zu empfehlen ist, ist mit dem Lacrosse-Ball vorher die Fußsohle einfach mal durchzurollen, wirklich draufzustellen, 2 Minuten pro Seite vielleicht oder 1 Minute pro Seite vielleicht einfach durchzurollen und einen Couch-Stretch zu machen. Also das ist der klassische Quadrizeps-Stretch im Knien, wo du den Fuß hinten an der Wand oder an der Couch eben hoch hast und dann die Hüfte gestreckt hältst, damit du den Rectus, den Teil des Quadrizeps, der die Hüfte überspringt, auch mit erwischt und da einfach schon mal die Hüftbeugung quasi freimachst, also die Hüftstreckung freimachst. Und da geht es nicht darum, dass sie irgendwie eingeschränkt ist, sondern eben um diese typischen Spannungsresiduale, die man eben haben kann. Das ist einfach, dauert nicht lang, dauert 5 Minuten. Links, rechts den Fuß rollen, dann 1 Minute pro Seite den Quadrizeps stretchen, also den Couch Stretch machen, und dann eine Runde Lunges und Side Lunges. Und ich glaube, das macht das Laufen dann schon schöner und schon besser. Und wenn wir dann zu schöner und besser Laufen kommen und zu Powerliftern, dann würde ich sagen, das Wichtigste, was man zu Powerliftern und Laufen sagen kann, ist, Powerlifter sollten nicht joggen. Denn wenn man joggt, dann ist das immer, das ist nicht Laufen. Joggen ist irgendwie so eine Hybridbewegung zwischen Laufen und Gehen. Fürs Joggen ist man einfach ein bisschen zu schwer und oder man ist schwer als Powerlifter, immer in Relation zur Größe, aber ein Powerlifter hat einen höheren BMI, bedeutet natürlich auch immer mehr Belastung für die Gelenke beim Laufen. Und dann muss man sich eben überlegen, wenn ich jetzt schon überdurchschnittlich viel Belastung kreiere für meinen Körper durch mein Krafttraining, wie sinnvoll ist es denn, wenn ich dann auch noch Laufen dazu nehme und noch mehr Belastung drauf bringe? Natürlich kann das der Körper auch tolerieren oder damit umgehen. Das ist die Frage, für wie lang. Und es ist immer die Frage, ob das Ganze wert ist. Und das ist so der entscheidende Punkt, den jeder für sich ja auch irgendwie ein bisschen sich überlegen muss, oder die Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und das, warum geht man denn laufen? Wenn du jetzt Powerlifter bist und du sagst, du willst unbedingt laufen, weil es so ein Zugewinn für dein Leben ist, okay, dann go for it. Aber dann ist halt auch die Frage, solltest du dann nicht lieber mehr laufen und ein bisschen weniger ins Powerlifting quasi investieren oder ins Powerlifting gehen und vielleicht dein Körpergewicht dann auch ein bisschen reduzieren, damit die Belastung eben nicht so hoch ist, damit du von beidem länger was hast ohne Probleme. Wenn du sagst, okay, du machst es aus gesundheitlichen Gründen, dann komme ich gleich zu einer Lösung, die ich weitaus besser finde. Und wenn du eben sagst, okay, du willst einfach laufen, weil es super convenient ist, du musst nur rausgehen und kannst dann laufen, und möchtest eben was für deine Ausdauer machen, dann würde ich dir raten, Intervalle zu machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Intervalle, höhere Geschwindigkeit, mehr Kraft, die man pro Schritt produziert, aber meist ein bisschen aktiver, und weniger Gesamtmeter, die man läuft, also weniger akkumulierte Belastung. Und gerade wenn man sich überlegt, was eine spezifische Anpassung durch Krafttraining für einen Powerlifter auch an Stoffwechsel bedeutet, dann sieht man, dass man weniger Stoffwechselprobleme hat im Bereich des Laufens, wenn man Intervalle läuft, als wenn man jetzt irgendwie versucht, lange zu joggen. Und man hat halt einfach, würde ich sagen, mehr Vorteile in Relation zu den Nachteilen, als wenn man versucht, lange am Stück zu laufen, also einfach eine längere Strecke zu joggen. Und wenn man dann aber sagt, okay, ich möchte aber die gesundheitlichen Benefits zum Beispiel von Zone 2 Training mitnehmen, also meinen aeroben Stoffwechsel trainieren, auch um die Regeneration zu verbessern und eben auch noch was mit reinzubringen, was einfach dafür sorgt, dass man nicht nur eben Intervalle hat, die dann auch wieder so natürlich den Sympathikotonus steigern, also was man im Krafttraining auch schon macht, sondern die so ein bisschen Gegenpol liefern, dann kann man das wunderbar auf Ergometern machen, weil auf Ergometern hast du im Prinzip keine oder sehr geringes Load. Das nimmt nicht einfach zu, je besser du wirst, also die Steigerung auf dem Fahrrad der Belastung für Knie und Sprunggelenk mit höheren Watt, die du dann trittst über eine längere Zeit, ist sehr, sehr, sehr gering. Gerade in Relation zu Laufen, einer Steigerung der Laufleistung. Man hat dementsprechend einfach nicht so viel zusätzliche Belastung. Man hat eine zyklische Belastung auf dem Fahrrad jetzt für die Knie, das sehr positiv ist für den Kniestoffwechsel. Man kann Ergometer wechseln, sodass man unterschiedliche Belastungen generiert. Man kann sehr easy Progress machen, weil man einfach, man hat weniger Einschränkungen. Man kann nicht entweder nur länger oder schneller laufen, sondern man kann die Wattleistungen steigern, man kann die Zeit bei einer Wattleistung steigern. Das ist viel leichter zu progressieren, weil man es eben wie eine Hantel stufenlos oder nicht stufenlos in bestimmten Stufen einstellen kann. Das ist eine einfache Variante zu progressieren. Dementsprechend natürlich auch oftmals für so krafttrainingsbasierte Minds einfacher zu mitzunehmen oder einfacher zu verstehen, die Progressionen da. Und der Nachteil ist natürlich eher die Langeweile. Man ist nicht unbedingt draußen, man hat nicht die Natur, was ja auch was Schönes ist am Laufen zum Beispiel und auch ein großer Vorteil dessen, wenn man draußen läuft, aber man ist halt drin und muss sich irgendwie dann die Stunde rumschlagen und das ist natürlich ein bisschen langweiliger oder die halbe Stunde, aber auch da kann man sich dran gewöhnen und man kann das natürlich auch ein bisschen unterbrechen, diese langen Fenster, indem man einfach die Ergometer switcht. Denn es ist ja dann egal, es geht ja um den Stoffwechselreiz und es kann sein, eine Variante, die wir hier relativ häufig machen als Zone-2-Variante, ist einfach alle 3 Minuten oder alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten die Ergometer switchen. Und das Ganze dann halt eine Stunde lang. Dann ist die Stunde sehr schnell vorbei und man hat seine gewünschte Stoffwechselbelastung. Man hat nicht so eine monotone Belastung. Es macht ein bisschen mehr Spaß. Wichtig ist einfach, dass man dann nicht nur an den Ergometern Intervalle macht, sondern versucht eben auch, was von diesen niedriger intensiven und nicht die hochintensiven Inhalte immer zu pushen. Einfach damit man einen Ausgleich hat auch von Parasympathikus und Sympathikus und damit man eben diesen aeroben Stoffwechsel ein bisschen mehr fördern kann in einer niedrigintensiven Variante. Deshalb würde ich Powerliftern immer eher zu Ergometern raten als zum Laufen. Und was ich Athleten laufen würde, gibt es jetzt. Was ich Athleten raten würde, nicht laufen. Denn wenn wir uns anschauen, was Laufen für Athleten bedeutet, und das ist sehr wichtig, denn es gibt natürlich immer viele Einflüsse aus dem Ausdauersport auf Ausdauertraining in Spielsportarten zum Beispiel. Und man muss sich überlegen, welche Auswirkungen hat denn Zone 2 Laufen auf einen Fußballer oder auf einen Basketballer. Und für einen Athleten ist, also einen Athleten meine ich jetzt einen Spielsportler zum Beispiel, ist Laufen eine Fortbewegung, die in verschiedenen Tempi passiert und einen intermittierenden Charakter hat. Das heißt einfach, man hat andere Einflussfaktoren. Man hat eine höhere biomechanische Bandbreite. Das machen die Geschwindigkeiten, das Abbremsen, das Beschleunigen, die Richtungswechsel und die unterschiedlichen Laufwinkel, sage ich mal, einfach bringen das mit sich. Und zum anderen hat man dann natürlich auch noch immer die Überlegung, man hat eine Stoffwechselkomponente und man hat so eine maximale Powerkomponente, also eine Leistungskomponente, weil durch diesen intermittierenden Charakter hat man einfach viel mehr wechselnde Spitzen natürlich in der Leistung, die man bereitstellen muss und gar nicht unbedingt nur in der Geschwindigkeit, die ja das Resultat der zur Verfügung gestellten Leistung ist und noch einige andere Dinge. Aber So könnte man die Hierarchie aufstellen. Also man hat hier den Stoffwechsel als quasi Grundlage natürlich, aber eben dann auch andere Faktoren. Und deshalb kommt man ja dann auch immer dazu, dass es diese Diskussionen gibt, was ist wichtiger für Repeated Sprintability, also die Möglichkeit in Spielsportarten hochintensive Sprints oder höher intensive Sprints eben wiederholt zu darzustellen. Ist da wichtiger, wie schnell man laufen kann maximal, weil davon ist ja abhängig, wie intensiv der einzelne Sprint ist. Oder ist es wichtiger, quasi die Ausdauerkomponente zu trainieren, weil man sich ja erholen muss zwischen den einzelnen Sprints. Und wenn wir dann uns mal kurz einen Ausflug machen in den Ausdauerbereich und uns anschauen, was da laufen ist, dann ist immer die Bewältigung einer Distanz in Abhängigkeit einer möglichst kurzen Zeit, also einer hohen Geschwindigkeit, oder eine möglichst hohe Distanz mit einer entsprechend optimalen Geschwindigkeit, also einer optimalen Energieeffizienz. Das bedeutet, dass man einfach eine Geschwindigkeit hat, die man möglichst lange kontinuierlich durchhalten kann, also eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Da geht es nicht um die, da sind die Peaks nicht entscheidend. Und hier ist eben dann dementsprechend meist ein großer Fokus auf der metabolischen Entwicklung, also auf der Entwicklung auf der Stoffwechselseite. Das bedeutet eben, hier kann man einfach ganz schön sagen, okay, dein aerober Stoffwechsel muss so entwickelt sein, deine Schwelle muss so sein, deine VO2 Max muss so sein, damit du eine Leistungsfähigkeit hast, die es dir erlaubt, eben durchschnittlich diese Leistung zu bringen, diese Geschwindigkeit zu laufen auf dieser Distanz. Oder möglichst lange in diesem Bereich zu laufen, damit du eine möglichst lange Distanz kreieren kannst. Und das sind zwei unterschiedliche Ausgangspunkte. Und das ist sehr wichtig. Und deshalb war das auch so ein Punkt, den ich hier nochmal besprechen wollte, weil das, finde ich, so ein bisschen darstellt, was so gerade beim Laufen einfach die Welt ist an Faktoren, die man beachten muss. Und der Athlet hat weniger Zeit für reines Ausdauertraining. Beim Ausdauersportler ist der Fokus ja nur auf der Ausdauer. Das bedeutet, man plant das Training danach, wie, oder strukturiert das Training danach, wie kann ich diese metabolische Effizienz erreichen, wie kann ich diesen Vortrieb erreichen, wie kann ich diese Geschwindigkeit erreichen, die es mir erlaubt, diese Ausdauerleistung zu generieren. Beim Athleten muss man sich eben anschauen, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung mit taktischem Training, mit Krafttraining, mit Explosivkrafttraining, mit Sprinttraining, also alles Komponenten, die wichtig sind für die Leistungsfähigkeit und die auch alle Einfluss haben auf meine Ausdauerfähigkeit. Denn all das sind ja schon Faktoren, die auch einen Impact haben. Die sind ja schon Trainingsfaktoren auch für meine Ausdauerleistungsfähigkeit. Und dann kann ich mir eben beim Ausdauersportler immer überlegen, ist es hier sinnvoller, additiv zu arbeiten? Also ich füge hinzu, was er nicht bekommt in seiner Sportart, weil, sagen wir mal, das spezifische Load hoch ist. Die haben viel Fußballtraining und das Fußballtraining ist sehr laufintensiv gestaltet. Die haben ihr Footballtraining jetzt in der Season Prep quasi, also in der letzten Phase, in der sie viel gepeitscht werden, immer irgendwie mit kurzen Pausen arbeiten und die Belastung von den Coaches im footballspezifischen Training dementsprechend hochgehalten wird. Dann kann ich Dinge hinzufügen, die sie dann nicht bekommen. Und das sind hohe Intensitäten, Sprints, weil das dann meistens rausfällt, weil wenn man viel in der Mitte trainiert, quasi viel da, wo es anstrengend ist, dann hat man wenig Sprints und man kann niedrigintensiv additiv arbeiten und das ist dann eben im Prinzip rein aerobes Training, weil ich dann das unterfüttern kann, was so vielleicht in dem Maß nicht trainiert wird. Und das hat immer den Vorteil, dass man dann nicht in die gleichen Anpassungen reinschlägt, dass die Belastung auch ein bisschen besser variiert ist und das führt natürlich zu weniger Monotonie und weniger Übertraining. Man muss dann nur schauen, ob das negative Auswirkungen auf die Mechanik hat beim Laufen. Und dementsprechend kann man das dann auch über Ergometer machen, wenn man eh nur einen generellen Stoffwechselreiz haben will. Und wenn man es spezifischer machen will, kann man das übers Laufen machen. Dann müssen halt auch die Mechanik oder die Geschwindigkeiten in einem Bereich sein, wo sie passend sind. Und wenn wir dann einen abschließenden Punkt noch vielleicht kurz betrachten, dann ist es eben so, dass man im Ausdauertraining sagen kann, also wenn man nur für die Ausdauer trainiert, dass wenn wir uns nur die metabolische Spezifik anschauen, bei einem Ausdauersportler und bei einem Spielsportler, dann ist die gleiche metabolische Spezifik immer eine höhere Gesamtspezifik für den Ausdauersportler. Weil das bedeutet, hier haben wir weniger Variationen. Und wenn wir bei dem Spielsportler die Spezifik nachbauen wollen, dann hätten wir eben immer Sachen mit intermittierendem Charakter. Wenn wir Sachen mit intermittierendem Charakter bauen, dann haben wir zwar eine spezifische Ausdaueranpassung, aber wenig Load für die hochintensiven Sachen und wenig Load für die niedrigintensiven Sachen. Und das ist so ein bisschen das Problem des spezifischen intermittierenden Ausdauertrainings, wenn wir es in Spielformen machen, was ultimativ spezifisch wäre. Und deshalb eignet sich hier eben der additive Ansatz. Und beim Ausdauersportler ist es eben auch so, dass man sieht, diese klassische 80-20-Verteilung, oder was heißt klassisch, aber diese polare Verteilung, die sich zum einen ergibt, ist oftmals eben der Fall, wenn man einfach versucht, möglichst viel Training unterzubekommen und dann eben auch daran zu arbeiten, dass man die Intensität nicht vernachlässigt, weil das die Laufgeschwindigkeit oder die maximale Geschwindigkeit, die man eben leisten kann, auch beeinflusst. Ich hoffe, ich konnte euch meine Standpunkte besser erklären. Ich hoffe, ich konnte euch vor allem auch so ein bisschen Einblicke zeigen in das, was man eben noch beachten sollte, wenn man über Ausdauertraining und über Laufen spezifisch bei Ausdauertraining redet. Und warum ich zu diesen Intervallen raten würde, wenn man noch keine gute Grundlagenkondition hat, die es einem erlaubt, seine Zone 2 in einem Lauftempo zu laufen, das eben einen guten Laufstil generiert oder gewährleistet. Und wann immer ihr nachhaken wollt bei Dingen und sagt, hey, Kindl, das kannst du das nochmal irgendwie erläutern, das war mir nicht, erschien mir nicht logisch oder da bin ich vielleicht auch anderer Meinung, dann sagt mir das, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr sagt, okay, da hast du mich verloren, an dieser Stelle konnte ich dir nicht ganz folgen oder erklär das doch nochmal, dann sagt mir das natürlich auch gerne und ich bin natürlich auch immer offen für Vorschläge für Themen von euch und ansonsten bitte ich euch natürlich wie immer zu teilen, zu liken, zu laufen und hoffe, ich sehe einige von euch in den Kursen und wünsche euch erstmal ein wunderbares Training, viel Luft für euer Ausdauertraining und gute Beine fürs Laufen. Ich bin raus und gehe heute tatsächlich laufen. Adios.